Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo Jens, grüß dich. Guten Tag.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
Ja, auf jeden Fall schön, dass wir wieder hier zusammen sind. Und auch schön, dass wir eine ganze Reihe von Anfragen bekommen. Ihr schreibt uns, das ist total toll, da freuen wir uns. Und wir sagen ja auch immer, schickt uns auch mal ein paar Themen, die wir auch mal recherchieren sollen und über die wir mal eine Folge machen. Und heute ist es so, eine Hörerin hat uns eine Mail geschrieben und hat gesagt oder gefragt, ob wir nicht mal eine Folge zu Cholesterin machen können. Und da haben wir uns kurz geschlossen und haben gesagt, na klar, machen wir. Wir lernen ja auch immer selber, wenn wir das recherchieren, aber wir haben auch viel Stoff so zusammen. Und der Jens hat natürlich auch einen ganz großen Fundus, aus dem er schöpfen kann. Und dann haben wir gesagt, wir machen es. Und da wir so viel gefunden haben dazu, zu diesem Thema, und es auch ganz viel dazu gibt, haben wir gesagt, wir machen auch eine Doppelfolge. Das heißt, lasst euch überraschen, was wir alles so für euch vorbereitet haben. Und Cholesterin, um direkt mal kurz einzusteigen, was ist Cholesterin? Unser Körper braucht Cholesterin. Cholesterin ist ein Lipid, also ein Fett. Und unter anderem ist es ein wichtiger Bestandteil der äußeren Umhüllung unserer Zellen, also unserer Zellmembran. Und unsere Leber produziert selber Cholesterin, so zwischen 1000 und 1400 Milligramm pro Tag. Und was das ganze Thema Cholesterin, man hört immer viel, dass zu viel Cholesterin an der falschen Stelle im Blut oder an den Gefäßwänden zu ernsthaften Gesundheitsschäden führt, zum Beispiel Arteriosklerose, und man auch erhöhtes Risiko für irgendwelche Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Schlaganfall oder Diabetes damit hat. Und ob das wirklich so ist, da wollen wir heute mal reinschauen. Denn ich setze einfach mal ein Fragezeichen dahin. Und jetzt kommst du ins Spiel, Jens. Lass uns einfach mal drüber reden. Was ist Cholesterin? Was macht Cholesterin eigentlich? Und wie kommt es eigentlich dazu, dass wir immer so viel Angst vor Cholesterin haben? Oh, oh, das böse Cholesterin.
Ja, wie du weißt, Angst funktioniert ja in der Werbung prima. Na, das ist eine Emotion, wo man dann sofort darauf anschlägt. Wenn ich in meinen Seminaren, wenn ich da mal so rumfrage, kann mir mal einer Cholesterin erklären. Wofür ist das? Was macht das? Wie sieht das aus? Dann ernte ich eigentlich jedes Mal große Fragezeichen. Ja, dann habe ich so 15, 20 Menschen in der virtuellen Klasse und ich bekomme keine Antwort. So, wenn man das jetzt spiegelt auf die ganze Gesellschaft, dann wissen wir zwar, irgendwie müssen wir es irgendwie reduzieren, aber wenn du die Leute dann fragst, was ist das eigentlich, was macht das, dann kann dir das niemand beantworten. Und naja, das ist so ein bisschen spiegelbildlich natürlich auch dafür, ne? Wir sind dadurch eben auch sehr leicht empfänglich für bestimmte Maßnahmen, die wir dann auch zum Teil von unserem Hausarzt gar nicht erklärt bekommen. Und auch der Hausarzt vielleicht auch die Hintergründe teilweise auch gar nicht so ganz genau kennt. Ne? Du hast es gerade erwähnt, die Aufgaben sind vielfältig. Zu hohe Cholesterinwerte können schlecht sein, aber zu niedrige können genauso schlecht sein. Denn Cholesterin wird für die Zellmembranen gebraucht, Cholesterin wird für die Steroidhormone aus der Nebenniere gebraucht. Für Sexualhormone brauchen wir Cholesterin. Cholesterin brauchen wir als Vorstufe von Vitamin D. Ja, wenn jetzt demnächst die Sonne mal wieder rauskommt, wir sind ja jetzt kurz vor dem Frühjahr, vor der Zeitumstellung, na, dann kann man sich auch wieder nach draußen wagen. Und ja, und dann fängt so langsam im April die UVB-Strahlung wieder an, auf unsere Haut zu treffen und mit der entsprechenden Strahlungsintensität dann das Cholesterin in der Haut zu aktivieren, um daraus ein Vorläufer Vitamin D zu produzieren. Und das wird dann relativ komplex über Leber und Niere dann aktiviert zu einem bioaktiven Vitamin D. Naja, aber das passiert dann eben erst ab April. Und zwischen Oktober und April haben wir dort natürlich einen akuten Mangel. Wenn wir jetzt auch noch einen Mangel an Cholesterin haben, dann haben wir einen doppelten Mangel. Ja? Keine UVB-Strahlung und auch kein Cholesterin. Wobei kein Cholesterin gibt es jetzt auch nicht, weil auf Null kann man es natürlich nicht senken. Aber wir brauchen Cholesterin unter anderem auch für die Produktion von Gallensäuren. Also wenn wir an die Verdauung denken, wenn wir an die Fettverdauung denken, wenn wir an die Problematik von Gallensteinen beispielsweise denken. Es hat zwar auch noch andere Ursachen, aber nur mal bezogen auf diesen ganzen Magen-Darm-Trakt, der ja bei ganz vielen da draußen stark leidet, Stichwort Reizdarm, da müssen wir auch hier drüber nachdenken. Also wenn wir in der Gesundheitsberatung sind, dann müssen wir praktisch jeden Stein umdrehen. Und wenn wir nicht wissen, was Cholesterin ist, dann wissen wir eigentlich auch gar nicht, was wir tun. Ja, und dann sind wir dann logischerweise auch so ein bisschen dem ausgesetzt, was uns ja, Leitlinien oder auch was auch immer empfehlen und können das eigentlich gar nicht wirklich hinterfragen. Und du kennst ihn vielleicht noch, den Dr. Strunz. Sagt dir was?
Ja klar, sag mir was, ja.
Dr. Strunz hat ja vor über 20 Jahren hat er ja hier ganze Hallen gefüllt. Er hat, ich weiß nicht, 30, 40 Bücher verfasst, wahrscheinlich noch mehr. Und ich hatte seinen Sohn letztens im Kurs und er hat mir erzählt, dass sein Vater, der ist jetzt irgendwie, glaube ich, über 80, dass der immer noch jeden Tag über Studien brütet und Vorlagen für Bücher gibt und so weiter. Also noch total engagiert ist. Und der Herr Strunz, der ja seinerzeit auch Triathlet war und ja, diesen Lebensstil, den wir auch propagieren, gelebt hat, hat sozusagen die Medizin übersetzt in so eine Lebensstilmedizin und hat in seinen Büchern sehr schön erklärt, was denn eigentlich LDL und HDL ist. Ja, sehr simpel, sehr einfach. Und wie gesagt, wenn ich in meinen Kursen frage, bekomme ich dort eigentlich immer nur Fragezeichen. So, wenn man es mal ganz einfach erklären möchte, dann sind diese LDLs, also die lausigen Lipoproteine, ja, so hat Herr Strunz das genannt, die lausigen und die hilfreichen, also LDL und HDL, dann sind die lausigen letztendlich die, die von der Leber losgeschickt werden zu den Körperzellen. Und die hilfreichen, die HDLs, das sind die, die praktisch die von den Körperzellen dann praktisch wieder losgeschickt werden zur Leber, um bestimmtes Material zu recyceln. Ich erkläre das in meinem Kurs ganz gerne so. Stellt euch vor, ihr seid auf einer Baustelle. Ihr seid jetzt Baustellenleiter und ihr wartet auf Material. Wo kommt das Material her? Von LKWs, die wir LDLs nennen. Und diese LDLs haben Material. Das Material wird an die Baustelle geliefert und dann wird es verarbeitet oder auch nicht. Wenn es nicht verarbeitet wird, wird es wieder aufgenommen, zum Beispiel von den HDL-Transportern und wird wieder zur Leber zurückgeschickt. So. Jetzt muss man sich mal überlegen, wenn jetzt dieser Ratio, viele werden den LDL-HDL-Ratio kennen, wenn der kleiner 3 ist, dann haben wir ein ganz, ganz wenig, ganz, ganz niedriges atherosklerotisches Risiko. Wenn der über 3 ist, dann haben wir ein erhöhtes Risiko. Aber die Frage, Axel, warum haben wir denn mehr LDL? Also warum schickt unsere Leber mehr Transporter los Richtung Baustelle? Und warum kommen weniger HDLs zur Leber zurück, die Material wieder aufnehmen, was vielleicht überschüssig ist oder was recycelt werden muss und ja, werden dann praktisch zur Leber zurückgeschickt. Warum ist das so? Ganz simple Frage. Naja, wenn du jetzt mit der Baustelle fertig bist und es kommen immer wieder LDLs an, also Transporter mit Material, was machst du denn mit denen?
Ja, ich schick's dir wieder zurück.
Schickst du wieder zurück. In diesem Fall werden dann aus den LDL-Transportern werden HDL-Transporter und die HDL-Transporter schickst du wieder zurück. Bedeutet, wenn man logisch überlegt, wenn man biologisch überlegt, bedeutet, es wird wenig Material gebraucht an der Baustelle, oder?
Ja, es wird, genau, es wird we wenig gebraucht oder es wird, also es wird mehr angeliefert, als gebraucht wird.
Genau, also was machst du? Du bestellst die LDL-Transporter ab.
Genau, du lässt dir nur noch so viel anliefern, wie du auch brauchst.
Genau. So, jetzt mal einen Schritt weiter gedacht. Ja, warum werden dann mehr LDLs losgeschickt und weniger HDLs kommen zurück? Ja, logisch, weil mehr gebraucht wird. So, und in welchem Fall wird mehr gebraucht an der Baustelle?
Ja, wenn sich an der Baustelle irgendwelche Lücken ergeben, zum Beispiel im Blut, wenn Sachen repariert werden müssen, da wird dann halt mehr gebraucht.
Jetzt kommen wir zum Punkt. Wenn mehr repariert werden muss, jetzt hast du eine flächendeckende Entzündung im Körper, eine Autoimmunerkrankung, eine Reaktion, die ständig Entzündung auslöst im Körper. Durch Entzündung hast du mehr Gewebe im Umbau, mehr Gewebe stirbt ab und muss neu gebildet werden. Also, was brauchst du? Du brauchst mehr Baumaterial. Wo kommt das her? Ja, von den lausigen Lipoproteine, die eigentlich gar nicht so lausig sind. Ja, ich finde nur diese Begrifflichkeit ganz schön, weil wir ja alle gelernt haben, LDLs sind die schlechten und HDLs sind die guten. So, jetzt haben wir allerdings gesehen, dass die Leute, die einen erhöhten LDL-Spiegel haben und auch einen erhöhten HDL-Spiegel haben, dass diese Leute wiederum ein geringeres kardiovaskuläres Risiko haben. Ja? Also es kommt also auf das Verhältnis an. Es kommt auf den Ratio an und wir haben das Thema, oder wir nicht, aber die Schulmedizin oder die pharmakologische Medizin hat das Thema natürlich sehr stark verkürzt. Und ich will dir mal was vorlesen. Habe ich gefunden bei der Recherche einen sehr schönen Artikel von einem Herrn Harumi Okuyama aus der, was ist das, for Committee of Cholesterol Guidelines for Longevity, the Japan Society of Lipid Nutrition, also die japanische Gesellschaft für Lipidernährung. Und was haben die 2011 geschrieben in einer Publikation in World Review Nutrition Diet, so heißt dieses Journal. Ich lese das mal vor, ja.
Klar, gerne.
Also Publikation aus 2011 von Japanern, ja, von der japanischen Fachgesellschaft. On the other hand, schreiben sie, a law came into effect in the EU. Also ein Gesetz hat die EU erlassen 2004, to secure the clarity and fairness of clinical trials in 2004. Also um Fairness und Klarheit und ja, bei klinischen Studien zu objektivieren, ja. Sondern schreiben Sie hier, since then, also seit 2004, clinical trials on cholesterol-lowering medications, also klinische Studien, die den Cholesterin erniedrigenden Effekt von bestimmten Pharmaka untersucht haben, performed by scientists with no conflicts of interest. Also die durchgeführt wurden von Wissenschaftlern, die keinen Interessenskonflikt hatten. Also die nicht von der Pharmaindustrie oder indirekt unterstützt wurden. With no conflict of interest with industry have revealed that these are effective in lowering LDL-Levels. Also die Medikamente sind effektiv, die LDL-Werte runterzubringen. But, jetzt kommt's, but are essentially ineffective in preventing atherosclerotic diseases. Sind also ineffektiv, atherosklerotische Erkrankungen zu verhindern. Lustig, oder? Also, die Medikamente funktionieren, auf Plattdeutsch gesagt, ja, sie reduzieren die Cholesterinwerte, aber sie haben überhaupt keinen Einfluss auf die Verhinderung, auf die Vermeidung, auf die Prävention von atherosklerotischen Erkrankungen. 2011.
Das ist unglaublich, zumal ja manche Werte in verschiedenen so für Krankenkassen oder zum Teil auch bei Arbeitgebern, bei Einstellungen, die Werte dafür genommen werden, ob jemand eingestellt wird oder nicht, ob jemand bei der Krankenkasse einen bestimmten Tarif bekommt oder auch nicht. Das ist schon sehr, ja, sehr bedenklich. Denn wenn man jetzt zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, ne, wenn es keinen Einfluss darauf hat, auf die Prävention oder von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber man sagt, wenn du einen zu hohen Cholesterinspiegel hast, hast du ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und deshalb versichern wir dich nicht oder wir stellen dich nicht ein, dann ist das im Prinzip ja kontraindiziert.
Ja, das ist ja noch harmlos ausgedrückt. Also das könnte man auch ganz anders ausdrücken. Aber wir kommen ja noch zu den Punkten, ne, wo der Zuhörer auch die Nase rümpft oder sagt, okay, was ist denn da los? Das habe ich ja noch nie gehört. Lass uns noch mal kurz bei den Fakten bleiben. Was ist denn eigentlich Cholesterin? Also wir sprechen in der Fachsprache von Lipoproteinen. Und diese Lipoproteine, die haben eine Hülle und die haben eine bestimmte Dichte. Und das hat sicherlich auch schon mal jeder gehört. Umso dichter, umso höher ist der Anteil der Proteine, die sich in diesen Cholesterin befinden oder in Lipoproteinen, muss man sagen. Sondern wir unterscheiden zwischen Chylomikronen, zwischen VLDL, also Very Low Density Lipoprotein, IDL, Intermediate Lipoprotein, das LDL, das Low Density Lipoprotein und das High Density Lipoprotein, also das HDL. Und das HDL hat also die höchste Dichte an Proteinen, hat aber von der Größe ist er wiederum am kleinsten. Und wo ist jetzt die Verbindung zur Arteriosklerose? Diese Lipoproteine, die schwimmen ja in den Blutgefäßen herum. So, die sind erstmal völlig neutral, weil die haben ja, wie wir gerade gesagt haben, eine Transportfunktion. Ja, da sind dann unverästertes Cholesterin, da sind Phospholipide und da sind Triglyceride und so weiter. Die werden jetzt alle transportiert. Ja, im Kern sind die praktisch gespeichert, dann gibt es halt eine Hülle drumherum und die haben jetzt eben eine bestimmte Größe. Und wenn es jetzt in den Blutgefäßen zu Verletzungen kommt, durch was auch immer, können Toxine sein, das können sogenannte Advanced Glycation End Product sein oder was auch immer. Ja, dann bilden sich da ja so eine Art Narbe. Ja, überall muss sich ja eine gewisse, kommt eine Heilung ins Spiel und dann hat der Körper, das weißt du von der Haut, das weißt du vom Muskel, haben wir ja so eine Art Superkompensationseffekt. Ja, wir bauen da praktisch mehr Material hin, als da eigentlich gebraucht wird. Deswegen wächst der Muskel, deswegen sehen wir unsere Narbe immer noch 30 Jahre nach der Verletzung, weil eben ein bisschen mehr Material dort gebaut wird. Und im Grunde ist das in den Blutgefäßen ähnlich, nur dass es dann durch so Adhäsionsmoleküle so eine Art Magneteffekt gibt. Ja? Und durch diesen Magneteffekt werden halt bestimmte Cholesterine werden praktisch angezogen, werden angesogen und gerade die eine gewisse Größe haben, die bleiben dann praktisch hängen in diesen Plaques, würden wir jetzt plattdeutsch sagen, ja. Dadurch bilden sich diese Plaques aus, es kommt dann zu Entzündungen, es kommt zu Schaumzellbildung in diesen Gefäßen und was immer verschwiegen wird, ist, dass vor allen Dingen die oxidierten LDLs, dass die wirklich schädlich sind. Das sind die eigentlich atherogenen Lipoproteine. Was bedeutet oxidiert? Ja, wenn die mit Sauerstoff reagieren. Und wann reagieren sie mit Sauerstoff? Wenn es in den Gefäßen viel freie Radikalbildung gibt. Und wann gibt es viel freie Radikalbildung? Ja, wenn wir wenig Antioxidantien aufnehmen. Dann sind wir wieder bei der Ernährung. Ja, wenn wir also sehr viel aufnehmen, was zum Beispiel Advanced Glycation End Products produziert auf der einen Seite und auf der anderen Seite wir eine sehr mikronährstoffarme Ernährung pflegen mit sehr wenig sekundären Pflanzenstoffen, mit Polyphenolen, mit Vitaminen, die antioxidativ und freie Radikale abfangen, wie Vitamin C, wie Vitamin E und so weiter. Wenn wir davon auf der anderen Seite zu wenig aufnehmen, dann, und das kann sich, glaube ich, jeder Hörer bildlich vorstellen, dass dann ein Missverhältnis entsteht. Zu viel Entzündung, zu wenig Anti-Entzündung. Und dann kippt diese Wippe praktisch in die Entzündungsrichtung und die Entzündungsrichtung ist dann eben atherogen und baut praktisch immer mehr atherosklerotische Plaques auf.
Diese Plaques, Entschuldigung, dass ich da gerade einhake, aber diese Plaques, das sind die, die auch die Gefäße dann verengen. Und dann spricht man dann von Arteriosklerose, richtig? Oder wie erklärt sich das?
Das sind dann eben die Stellen, wo dann praktisch der Durchmesser eines Gefäßes erniedrigt wird. So, das heißt nicht, dass dann nichts mehr durchgeht. Ja, da passen also immer noch die entsprechenden Flüssigkeiten durch, die Blutzellen passen da durch. Das ist nicht das Problem. Das Problem fängt da an, wo wir eine thrombotische Neigung haben und arteriosklerotische Plaques. Wo also praktisch durch diese Nahtstelle ja auch noch thrombotische Elemente praktisch durch müssen. Ja, kannst du dir das vorstellen? Einfaches Beispiel wären jetzt so Geldrollenbildung. Ja, also wo praktisch Blutzellen aneinander pappen, die aggregieren, sagt man auf schlau. Und deswegen gibt es ja auch die Thrombozytenaggregationshemmer, die da eingesetzt werden. Und die sollen das verhindern, dass praktisch diese Blutzellen aneinander kleben und dann wie so eine Geldrolle in diese Nahtstellen kommen. Und diese Nahtstellen, die können natürlich auf Gehirnebene, die können im Herzen oder die können im Gefäßsystem sein. Eine Beinvenenthrombose ist immer noch besser als eine Lungenembolie oder ein Apoplex, also ein Gehirnschlag oder ein Verschluss eines Blutgefäßes im Gehirn. So, das ist natürlich dann ein Red Flag, also eine Notfallsituation. Ist das im Bein, kann man natürlich noch ein bisschen was machen und dafür sorgen, dass dieser Thrombus dann nicht durch das Herz-Kreislauf-System praktisch durch die Lunge geschoben wird und dann eine Lungenembolie auslöst.
Ja, ist aber beides nicht schön. Also von daher,
Ja, klar. Gönnen wir jetzt keinem, ne?
genau, gönnen wir keinem.
Von daher vielleicht ein Satz noch. Von daher ist es natürlich jetzt erstmal keine schlechte Idee zu überlegen, dass man die Cholesterinwerte insgesamt so niedrig wie möglich hält, damit in den Blutgefäßen nicht so viel herumschwimmt, was praktisch dann atherogen wirken kann unter bestimmten Bedingungen, die ich gerade kurz versucht habe zu erklären. Auf der anderen Seite, und das haben wir ganz am Anfang gesagt, auf der anderen Seite haben wir aber auch den Nutzen der Cholesterine. So, Zellmembran, Steroidhormone, Sexualhormone, Vitamin D, Gallensäure, Fetttransport, all diese ganzen Dinge, die ich vorhin erwähnt habe. Die werden dann natürlich dann auch reduziert. So, und dann sind wir bei dem Punkt, Axel, was man ja sehr viel in der Physiologie, in der Biologie sieht, dass wir überall immer ein Optimum haben. Wir haben kein Maximum oder Minimum. Ja, klar, wenn wir Mangel haben, haben wir irgendwann Minimum. Das ist nicht gesund. Ein Maximum ist aber häufig auch nicht gesund. Das ist dann der Moment, wo dann die Verbände zum Beispiel einen rosa Handbrief rausschicken. Das sind dann immer diese Warnbriefe an die zum Beispiel Hausärzte, die dann, und das ist vor kurzem passiert, zum Beispiel vor Omega-3 warnen. Omega-3 löst Vorhofflimmern aus. So, und das hat man natürlich wieder total verkürzt dargestellt, weil wir sind im Maximum und im Maximum kann es Vorhofflimmern auslösen. Im Minimum auch. Im Optimum nicht. So, also müssen wir das Optimum definieren. Und da sind wir dann natürlich auch bei unseren eigenen Cholesterinwerten. Ich glaube, du hast da auch mal in deine Akten geschaut, ne? Wann war bei dir der letzte Check?
Also bei mein letzter Check, der war so vor 4 Monaten ungefähr. Und
Ganz frisch.
ganz frisch quasi. Willst du die Werte wissen mal, ja?
Ja, hau mal raus.
Ich hau mal raus. Also, du kannst dann gleich auch noch was dazu sagen. Also Lipoprotein A, es wird ja auch in einem großen Blutbild dann immer mitgemessen. Da war mein Wert bei 5 Milligramm pro Deziliter. Dann das lausige LDL, also das lausige Cholesterin, bei 120 Milligramm pro Deziliter. Dann habe ich das hilfreiche HDL, 62 Milligramm pro Deziliter. Und die Gesamttriglyceride, die Gesamtmenge der Fette wird ja auch immer gemessen, bei 102 Milligramm pro Deziliter. So.
Das sieht nicht schlecht aus.
So, jetzt bist du dran.
Ja, ich habe meine tatsächlich 2023 messen lassen. Also jetzt ja, knapp ein Jahr her, jetzt, Mai 23, also so 10 Monate. Gesamtcholesterin 184. Was hattest du?
Gesamtcholesterin hatte ich 194.
194, okay. HDL bei mir 60, bei dir 62.
Ja.
Okay, bist ein bisschen besser drauf.
Ja.
LDL waren bei dir 120, bei mir sind sie 112.
Ja.
Triglyceride, hast du die erwähnt?
Ja, 102.
102, die waren bei mir bei 142. Und das Lipoprotein A, du hast jetzt Milligramm pro Deziliter erwähnt. Ich habe das hier in Nanomol. In Nanomol waren es bei mir 15. Der Wert sollte bei unter 75 liegen.
Ja.
Ja, das habe ich untersuchen lassen von einem Kardiologen. Der hat dann so ein bisschen reflexartig mich angeschaut und gesagt: Herr Frese, Sie sind ja jetzt auch in dem Alter, da würden wir normalerweise ein Statin empfehlen.
Jetzt kommen wir langsam, jetzt kommen wir langsam zum Eingemachten, was du eben sagtest, für unsere Zuhörer, wo sie anfangen, die Nase zu rümpfen. Also für die Zuschauer, für die Zuhörer natürlich, langsam, ihr merkt, wir kommen jetzt dahin, wo zum eigentlichen des Pudels Kern.
Ich habe dann mal gefragt, ob er nicht mal erst die Cholesterinwerte abwarten wollte, bevor er ein Statin empfiehlt. Und dann sagt er, ja, deswegen habe ich es ja auch nur gesagt, ja, also in Ihrem Alter. Dann habe ich gesagt, ja, in meinem Alter sind sehr viele Menschen vorerkrankt. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber was machen Sie denn mit denen, die 4 bis 5 Trainingseinheiten die Woche machen? Dreimal Kraft, zweimal Tennis, im Sommer andersrum, zweimal Kraft, dreimal Tennis. Vielleicht noch ein Jogging zwischendurch, also so 5 bis 6 Trainingseinheiten. Die seit 40 Jahren Intervallfasten betreiben. Die seit 25 Jahren Ernährung unterrichten. Das stimmt nicht ganz, aber so um die 18 Jahre ungefähr. Die sich intensiv damit auseinandersetzen und natürlich auch so ihre eigene Küche entsprechend verändert haben. Was machen Sie mit denen? Und dann lachte er mich an und sagte, ja, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Lassen Sie uns erstmal die Cholesterinwerte abwarten.
Ja, aber das ist, wie ihr hört da draußen, ne? Das ist, wie wir es beim letzten, bei unserer letzten Folge hatten, wo wir uns über Gewicht und auch über den BMI unterhalten haben. Wenn es zum Beispiel so Kraftsportler sind, wir hatten Boxer erwähnt, wir hatten Hochleistungssportler auch im Marathon erwähnt, die haben natürlich ganz andere Werte. Das heißt also, wenn jemand sich halt ständig oder ganz, ganz oft sportlich betätigt oder bewegt und auf seine Ernährung achtet, dann sind natürlich einige Faktoren halt anders, was der Jens auch gerade sagt, als in der Norm. Wir müssen nicht die Norm angucken, sondern das Optimum. Und das Optimum ist halt für jedes Individuum halt anders. Der eine trainiert 2 Einheiten die Woche, der andere 5 oder 6 sogar. Ja, dann ist es halt verständlich, wenn ein Triathlet andere Werte hat als jemand, der einmal die Woche spazieren geht.
Ja, man muss eben sich immer fragen, wie wird denn die Norm überhaupt aufgestellt? Ja, also wie wird sie, in welcher Gesellschaft, in welcher Population wird sie letztendlich gemessen? Und wir beide fallen komplett raus. Ja, weil wir uns eigentlich schon fast zu viel bewegen. Ich meine, du bereitest dich gerade auf den nächsten größeren Marsch vor. Ja, du bist so halb im Saft, würde ich sagen. Ja, und entsprechend zeigen sich auch die Cholesterinwerte. So, erzähl doch mal, was hast du vor?
Ja, Pfingsten, dieses Jahr, Pfingsten, werde ich das erste Mal einen sogenannten Megamarsch machen. 100 Kilometer wandern, 100 Kilometer Strecke innerhalb von 24 Stunden. Das ist die Vorgabe. Und ja, da läuft gerade das Training.
Ja, du bist eigentlich auch in dem Alter, wo du Statine einnehmen müsstest, oder?
Auf jeden Fall.
Du bist potenzielle Risikogruppe.
Auf jeden Fall. Ganz vorne in der Risikogruppe. Ja, wir werden da nachher noch drauf zu sprechen kommen. Wir lachen hier halt gerade so ein bisschen darüber, der Jens und ich, weil wir einiges dazu recherchiert und auch gelesen haben. Und gerade, wir bleiben noch mal bei deiner Geschichte mit dem Kardiologen und den Statinen. Interessiert mich natürlich, wie es ausgegangen ist.
Ja, es ist mehr oder weniger im Sande verlaufen. Ja. Also es kam dann nichts mehr hinterher, weil er, ich glaube, selber gesehen hat, dass das hier sinnlos ist, dass auch kein wirklicher Nutzen da ist, weil es kein atherosklerotisches Risiko gibt. Ja.
Staunend hat er vor deinen Werten gestanden.
Ja, weiß ich nicht, staunend, aber er sieht das wahrscheinlich sehr selten, weil die meisten kommen ja auch nicht zu einem präventivmedizinischen Check-up, sondern die meisten haben schon mal irgendwas, ja.
Ja, so ist es. Genau. Und wo wir dabei sind, du sagst gerade ja, die meisten haben was, ne? So, Cholesterin tut halt nicht weh, ne? Also man merkt es halt lange Zeit nicht und
Ja, das ist so ähnlich wie Blutzucker, ne? Und Diabetes, ne? Das sagen auch die Diabetiker, ne? Man merkt es halt einfach nicht. Du hast nicht diese Rückmeldung über den Schmerz. Also besorgt dich das lange Zeit natürlich auch nicht. Und ja, du lässt es dann so ein bisschen links rüberfallen. Ja? Vielleicht sollten wir zur Ergänzung, Axel, nochmal kurz sagen, was sind denn eigentlich Normwerte? Wir werden ja auch noch im zweiten Teil nochmal ein bisschen alles kritisch unter die Lupe nehmen, weil sich die Normwerte jetzt auch nochmal geändert haben. Warum sich die Normwerte geändert haben, das ist spannend. Ja? Da muss man einiges verstehen, sonst versteht man nicht, warum das so ja, vor dem Vorhang und hinter dem Vorhang, was dann hinter dem Vorhang eigentlich passiert. Ja? Das ist schon hochinteressant. Ich habe das für eine meiner Ausbildungen vor, ich glaube, 15 Jahren schon mal das erste Mal recherchiert und finde es immer interessant, wenn man so in Abständen von 5, 6, 7 Jahren mal wieder ganz tief in die Materie eintaucht. Aber nochmal zurück zu den Normwerten. Also Gesamtcholesterin sollte bei 200, knapp unter 200, jetzt hat man es auch mal nochmal auf 190 reduziert, Milligramm pro Deziliter. LDL sollte bei unter 160 liegen. HDL bei über 40 und die Triglyceride unter 150. Und wir werden auch das Lipoprotein A im nächsten Podcast noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Du kannst dich an meine Studien erinnern, Axel.
Ja.
Ich habe ja so ein paar Städter in die Wildnis geschickt und habe deren Blutwerte gemessen, vorher und nachher. Das haben wir mal angefangen mit 10 Tagen, da waren wir in den Pyrenäen und haben dann mal gecheckt, so vorher Blutwerte im Krankenhaus, nachher Blutwerte im Krankenhaus genommen. Und die 10 Tage in der Wildnis ist schon echt eine Herausforderung. Und als ich dann zurückkam, habe ich gedacht, okay, ich mache das mal so ein verlängertes Wochenende, 4 Tage. Mal gucken, was da passiert. Und siehe da, die Effekte auf den Cholesterinspiegel des Menschen waren in 4 Tagen genauso groß wie in 10 Tagen. Bedeutet, ja, die Konsequenz, wir können in ultra schneller Zeit ja, unsere Cholesterinwerte ohne Medikamente nur mit unserem Lebensstil unfassbar schnell beeinflussen. Das haben meine eigenen Studien gezeigt, die sind alle publiziert, die kann man alle nachlesen, wenn man der englischen Sprache mächtig ist. Das ist jetzt kein Voodoo, was wir hier erzählen, sondern das macht dann der Körper selber. Und was musst du dafür tun? Du musst nicht eine Sache verändern, sondern du musst alles verändern. Und wie musst du es verändern? Du musst es so verändern, wie unsere Vorfahren vor 20.000 Jahren auch in der Wildnis gelebt haben. Und dann kriegst du auch diesen Kumulativ-Effekt. Und dafür muss man sich mehr bewegen, dafür muss man sich anders ernähren, man muss auch mal die eine oder andere Mahlzeit weglassen, man muss vor allen Dingen viel Energie verbrauchen, man muss seinen Stress abbauen ein Stück weit, ja, weil wir haben dort keinen Stress gehabt. Wir sind durch die Natur gelaufen. Wir haben keine Handys dabei gehabt. Wir haben nur die Gruppe, Wald, Natur etc. Und das war's. So. Und das entstresst diesen Körper so unfassbar schnell, dass auch die Cholesterinwerte sich wahnsinnig schnell, also wirklich in Rekordtempo verändern. Und wenn wir die Pharmaforschung mal gegen diese Forschung legen würden, die würde so unglaublich schlecht abschneiden. Ja, dass sich dann Behörden überlegen müssten, ja, was verschreiben wir denn jetzt eigentlich? Statine oder Waldbaden?
Ja, und da sind wir wieder dabei, wo wir auch was sich quasi als roter Faden so durch unseren Podcast zieht, die Lebensstilveränderung und dass wir selber, jedes einzelne Individuum, jeder einzelne Mensch eigenverantwortlich ist und eigentlich viel mehr Eigenverantwortung übernehmen muss für seinen eigenen Körper, für seinen eigenen Lebensstil, für seine Umwelt. Und da ist es auch, was wir auch gesagt haben, auch gerade beim Körpergewicht, bei unserer letzten Folge, da ist es auch nie zu spät. Es ist nie zu spät. Man kann immer anfangen, jeden Tag anfangen damit. Und du sagst gerade, wie schnell es geht. Und solche Änderungen des Lebensstils kann man halt zu jeder Zeit machen.
Absolut, absolut. Ich wollte eine kleine Ergänzung machen. Wir haben ja Ernährungsempfehlungen gehabt. Da können wir in Folge 2 gehen wir noch mal ein bisschen näher drauf ein. Und die Empfehlungen liegen aber heute bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung immer noch bei 300 Milligramm Cholesterin, die wir über die Nahrung nicht mehr aufnehmen sollten. Und jetzt gibt es so ein paar neue Hinweise zu Lebensmitteln, zum Beispiel, dass wir nur noch ein Ei pro Woche essen sollen. Ja, wir sind ja jetzt kurz vor Ostern. Und jetzt sollen wir die Eier komplett einschränken, beziehungsweise eins ist noch erlaubt, ja. Und wenn du dir dann anschaust, was die Argumentationskette ist, also die war 50 Jahre lang war es Cholesterin und jetzt ist es das Klima. Und klar, pflanzliche Fette enthalten kein Cholesterin. Pflanzliche Produkte enthalten kein Cholesterin. Tierische Fette ja. Von daher hat man immer gesagt, ne, tierische Fette reduzieren, damit wir weniger Cholesterin aufnehmen. Nur Axel, wir wissen ja auch schon seit, ich weiß nicht, 30 Jahren, dass Nahrungskolesterin fast keinen Einfluss hat auf die endogene Cholesterinsynthese. Das heißt, die findet 98% in unserer Leber statt, ob wir wollen oder nicht. Ja? Und die Leber baut genauso viel Cholesterin, wie du in dieser Situation brauchst. Bist du also stark unter Stress, brauchst du mehr Cholesterin. Also geht der Cholesterinwert hoch. Was machen wir? Wir senken ihn.
Genau, und das ist das Falsche, genau was du sagst. Die Steroidhormone dafür wird Cholesterin benötigt, wenn du Stress hast, genau. Also das hat jeder vielleicht schon mal gehört, das berühmteste Stresshormon quasi Cortisol. Um das bilden zu können, wenn wir Stress haben, zum Beispiel diese Fluchtreaktion, die man hat, das kommt ja auch wieder aus der Urzeit, wenn der Säbelzahntiger vor einem steht. Braucht man halt die Stresshormone, damit man halt rennen kann. Und ja.
Ja, und heute ist es der Zeitdruck, heute ist es die Komplexität in unseren Lebenswelten, in unseren Arbeitswelten, ja, die das eben sehr stressig macht, das Leben. Und wir bleiben heute sitzen. Wir sind Büroathleten. Ja? Den Stress, den du gerade erwähnt hast, der ist eigentlich die Aufforderung, sich zu bewegen, ja, Flucht. So, wir bleiben sitzen. Das heißt, wir haben einen doppelten Negativeffekt sozusagen. Sitzen bleiben, nicht bewegen und Stress produzieren und auf der anderen Seite Stress ventilieren, dadurch, dass eben viele auch zu Süßigkeiten oder ähnlichen Dingen dann greifen, um ja, diesen Stress auch wieder abzubauen. Psychoemotionalen Stress müssen wir auch noch unbedingt mal eine Podcast-Folge machen.
Ja, auf jeden Fall, weil die Lebensstiländerung geht halt über Ernährung, Bewegung.
Aber lass mich noch einen Satz sagen, nicht, dass das hier falsch rüberkommt, ja. Wer seinen Lebensstil nicht anpasst, wer keinen Bock hat, sich zu bewegen, wer keine Lust hat, seine Ernährung umzustellen, der braucht dann ein Statin. Klar. Ja, der muss eben seine Cholesterine entsprechend senken. Und wenn man jetzt einen Herzinfarkt schon hatte oder einen Hirninfarkt, dann muss man sie möglicherweise auch noch stärker senken. Wir werden ja in der zweiten Folge dann auf die Medikamente noch mal ein bisschen eingehen. Und klar, wenn ich jetzt Hausarzt wäre, würde ich das ja auch tun und auch tun müssen, um das Risiko zu reduzieren, keine Frage. Aber ich kann das Risiko genauso gut durch Lebensstilmaßnahmen reduzieren. Ja, und das ist so ein bisschen die Krux, in der viele an der Front, sage ich mal, in Anführungsstrichen stehen. Ja, die müssen jetzt natürlich sehr schnell unterscheiden, 7 bis 8 Minuten pro Patient. Ja, kann ich dem Patienten jetzt ein paar kluge Ratschläge geben? Setzt er die um? Verändert er seinen Lebensstil? Oder vergessen wir das lieber und ich gebe dem ein Statin, weil der kommt aus dieser ganzen Hamsterradnummer sowieso nicht raus.
Ja, Und da sind wir auch wieder beim Lebensstil und dann sind wir auch wieder bei unserer Gesundheitspolitik. 7 bis 8 Minuten. Der Arzt hat gar keine Möglichkeit, dir als Patienten eine vernünftige Beratung zu geben, die auch deinen Lebensstil ändert, die deine Ernährung anpasst, dein Bewegungsverhalten anpasst. Da hat er gar keine Zeit mehr heute, steht auch unter Druck und wir werden es in der zweiten Folge auch noch haben. Dann kommt natürlich auch noch die Pharmaindustrie dazu und die auf Schnipp eine Lösung präsentiert. Die Statine.
Ich erinnere mich gerade an so einen schönen Satz von einem Forschungsleiter und Arzt, der die berühmte Direktstudie gemacht hat, die ziemlich eingeschlagen hat in der Diabetologie. Und er hat gesagt, wir müssen den Patienten heute Folgendes sagen als Ärzte. Wir können ihr Siechtum begleiten und ihnen lebenslang Medikamente verschreiben. Oder sie fangen morgen an, ihr toxisches Milieu zu verändern. Ja, finde ich einen sehr, sehr schlauen Satz. Diese Wahl hast du, die hast du als Arzt, wenn du ihm was verschreibst oder kluge Ratschläge gibst, oder auch als Patient. Ja, das ist die freie Wahl. Nach links abbiegen, gesunder Lebensstil, oder nach rechts abbiegen, lebenslang abhängig von Medikamenten. Das ist die Entscheidung, die man treffen muss.
Ja, ich glaube, zum Ende war das, glaube ich, war das ein schönes Schlussstatement, das jeder sich, denke ich, mal mitnehmen sollte und auch mal selber ein bisschen reflektieren sollte. Möchte ich meinen Lebensstil ändern oder möchte ich lebenslang abhängig von irgendwelchen Medikamenten, von irgendwelchen Hilfsmitteln zu sein? Oder möchte ich mein Leben, wir hatten es ja auch schon in der letzten Folge erwähnt, möchte ich gesund alt werden und nicht mit 80 oder 90 irgendwann mal einen Cocktail von 10 Tabletten jeden Morgen schlucken müssen, damit ich überhaupt aufstehen kann. In diesem Sinne, Jens, vielen Dank wieder für dein unglaublich großes Wissen. Und wir sind noch nicht am Ende, denn es kommt noch die zweite Folge. Hört auf jeden Fall wieder rein. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur zweiten Folge. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss.
Bye-bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.